DW Menschen und Märkte.
Die Lufthansa bedient sich bei Air Berlin. Das Treffen von IWF und Weltbank beginnt und die Entscheidung, Frauen in Saudi-Arabien das Autofahren zu erlauben, könnte viele Arbeitsplätze gefährden oder zu einem Run auf die Autohäuser führen. Darum geht es in unserem heutigen Podcast am Tag vor dem Internationalen Tag der Katastrophenvorbeugung, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Heute wurden in Berlin Nägel mit Köpfen gemacht. Vor einem Notar wurden die Verträge unterschrieben, die es der Lufthansa erlauben, große Teile des insolventen Konkurrenten Air Berlin zu übernehmen. Wenn die größte deutsche Fluggesellschaft die zweitgrößte größtenteils übernimmt, dann sollte man da schon mal genauer hinsehen. Arne Bartram hat das für Sie getan.
Mit der Übernahme von Air Berlin kann die Lufthansa ihre Marktmacht auf dem europäischen Flugmarkt noch weiter ausbauen. Für die Kunden könnte das steigende Preise bedeuten, vor allem bei innerdeutschen Flügen, sagt Branchenexperte Kurt Schellenberg.
Letztendlich wäre das ja auch ganz normal, denn da fehlen auf einer Strecke wie Hamburg-München vielleicht 7, 8 Flüge am Tag in jeder Richtung. Die Menschen wollen aber trotzdem reisen. Das heißt, auf die angebotenen Lufthansa-Flüge als exklusive Anbieter zurzeit kommen diese zusätzlichen Buchungen obendrauf und das führt ganz klassisch zu einem Anstieg der Preise, weil der Computer selber ja schon merkt, man ist hier eine starke Nachfrage, da kann ich die Preise hochziehen.
Dem Deal zwischen Air Berlin und Lufthansa könnten jetzt aber noch die EU-Wettbewerbshüter einen Strich durch die Rechnung machen. Die Kartellbehörde muss dem Kauf nämlich noch zustimmen und da könnte es Probleme geben. Vor allem dort, wo Air Berlin und Lufthansa gerade schon die dominierenden Airlines sind, sagt Justus Haukapp, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie an der Uni Düsseldorf.
Meinetwegen zwischen Berlin-Tegel und Düsseldorf oder auch Berlin-Frankfurt, Berlin-München, das sind kritische Verbindungen. Da muss ein anderer den Zuschlag bekommen, damit sie da in den Wettbewerb einsteigen können. Und ganz wichtig ist, dass es einer ist und nicht das Ganze sehr zersplittert wird. Das wäre der Lufthansa sicherlich sehr recht, aber für den Wettbewerb schlecht.
Wesentlich einfacher wäre die Situation, wenn auch EasyJet noch Teile von Air Berlin übernimmt. Dann wäre die Gefahr eines Monopols durch die Lufthansa nicht ganz so groß. Mit dem britischen Billigflieger wird aktuell noch verhandelt. Aber auch wenn es da keine Einigung gibt, sieht Flugexperte Schellenberg Alternativen.
So höre ich, gibt es da weitere Interessenten, wie zum Beispiel Condor. Die Flugzeuge, die noch übrig sind, die könnte Condor natürlich auf touristischen Strecken einsetzen. Insofern sehe ich da auch für die Condor noch Potenzial. Ob das dafür reicht, der lachende Dritte zu sein, das ist noch zu früh.
1,5 Milliarden Euro. So viel investiert die Lufthansa in Air Berlin. Weitere Neukäufe nicht ausgeschlossen. Lufthansa-Chef Spohr hat heute gesagt, sein Unternehmen habe Interesse daran, die insolvente italienische Fluggesellschaft Alitalia zu übernehmen. Deutschlands größte Fluggesellschaft könnte also immer weiter wachsen. Besondere Rückendeckung aus der Politik gegen die Wettbewerbshüter habe die Airline deshalb nicht nötig, findet Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp.
Zum einen zeigen die internationalen Erfahrungen, dass man sich da häufig die Finger mit verbrennt. Zahlreiche Länder haben auf diese Strategie gewettet und nachher ihre Luftfahrtgesellschaft stützen müssen. Zum anderen kriegt die Lufthansa momentan doch ordentliche Gewinne ein. Also von daher ist überhaupt nicht ersichtlich, warum da gerade eine Stützung eines sehr profitablen Unternehmens notwendig sein soll.
Den Branchenprimus zu stark in Schutz zu nehmen, könnte am Ende nämlich zulasten der Verbraucher gehen.
Arne Bartram aus Berlin. In der US-Hauptstadt hat heute die Herbsttagung von Internationalem Währungsfonds und Weltbank begonnen. Hauptthemen sollen die Lage auf den Finanzmärkten und die Steuerpolitik sein. Geleitet wird das Treffen übrigens von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble. Noch ein Abschiedstermin für den deutschen Sparmeister, der ja demnächst Bundestagspräsident werden wird. Jan Bösche meldet sich aus Washington.
IWF-Chefin Christine Lagarde sagte, sie sei traurig, dass die gute Zusammenarbeit mit Bundesfinanzminister Schäuble zu Ende gehe. Obwohl sie manchmal schwierig gewesen sei, weil sie nicht immer einer Meinung seien. Schäuble sei ein Fels, ein Gigant, unglaublich solide. Eine Initiative Schäubles zielt auf den Internationalen Währungsfonds. Schäuble will den IWF-Einfluss im Euroraum reduzieren und eine Art europäischen Währungsfonds schaffen. Der könnte dann in Krisen aushelfen, zum Beispiel in Griechenland. Lagarde sagte, sie habe davor keine Angst, sondern nur Erwartungen. Der IWF werde weiterhin das Zentrum des Sicherheitsnetzes für die Finanzwelt bleiben und jedem Mitgliedsland helfen, das danach fragt. Die IWF-Chefin mahnte, die Weltwirtschaft stehe zurzeit gut da. Die Staaten müssten das nutzen, um sich auf kommende Krisen vorzubereiten. Dazu gehöre, Schulden abzubauen, in Bildung und Gesundheit zu investieren und übermäßige Ungleichheiten zu bekämpfen. Sie warte davor, den internationalen Handel einzuschränken, der ein Wachstumsmotor sei. Auch Weltbankchef Jim Yong Kim sagte, die wirtschaftliche Erholung müsse geschützt werden. Jetzt sei die Zeit für Reformen. Ein Thema bei der Tagung der Weltbankmitglieder ist die Frage, ob das Kapital der Bank erhöht werden soll. Kim sagte, die Bank brauche mehr Kapital, um der Nachfrage der Länder gerecht zu werden. Die neue US-Regierung hatte einen Prüfbericht gefordert, ob die Kapitalerhöhung wirklich notwendig ist. Eine Entscheidung wird bei dieser Tagung noch nicht erwartet.
Von der Herbsttagung von IWF und Weltbank in Washington berichtete Jan Bösche. Vor 2 Wochen hat der König von Saudi-Arabien völlig unerwartet seinen erwachsenen Untertaninnen erlaubt, höchst selbst ein Automobil steuern zu dürfen. Potzblitz! Was nicht nur die eine oder andere Araberin in Höchststimmung versetzt, lässt auch Autoverkäufer sich die Hände reiben. Die wittern jetzt nämlich ein Riesengeschäft. Doch Gemach, so schnell kaufen auch die Saudis nicht, hat Carsten Kühntop erfahren. Und die neue Freizügigkeit könnte andere wieder den Job kosten.
Die Top-Autohersteller verloren keine Zeit. Nachdem der saudische König ankündigte, dass vom kommenden Sommer an auch Frauen Auto fahren dürfen, gratulierten sie via Twitter. Willkommen auf dem Fahrersitz, schrieb beispielsweise Ford. Die Branche wittert ein großes Geschäft und stellt sich um. Crystal Wortham ist Marketingchefin von Ford im Nahen Osten und Afrika. Weil Frauen nicht fahren durften, war unser Ansatz bisher ein anderer. Wir haben sie als Kundinnen angesprochen, die gefahren werden und nicht als diejenigen, die die Aufregung erleben, selbst hinter dem Steuer zu sein. Jetzt ändert sich alles. Wie heißen wir sie willkommen? Wie sind wir ihnen zu Diensten? Wie richten wir unsere Werbung auf sie aus? Schon bisher durften Frauen ein Auto besitzen, aber eben nicht fahren. Im Frühsommer ist die saudische Wirtschaft wieder in die Rezession gerutscht. Da ist jeder Impuls für die Konjunktur willkommen. Salah Al-Obathani von der Firma Al-Jumay, die Marken von General Motors in Saudi-Arabien vertreibt. Dies wird den Verkauf von Autos ankurbeln, genauso wie den Zubehörmarkt und den Kundendienst. All diese Bereiche werden davon profitieren. Der Branchendienst LMC Automotive sagt Wachstumsraten von 15-20% beim Autoabsatz voraus, jährlich. Auch wenn die Saudis im Ruf stehen, Luxusgüter zu bevorzugen, die Wirklichkeit ist eine andere. Kleinwagen- und Mittelklassefahrzeuge dominieren auf den Straßen und haben einen Absatzanteil von 93%. Am beliebtesten sind dabei die Marken Hyundai, Toyota und Kia. Mehr als 10 Millionen erwachsene Frauen leben im Land, Ausländerinnen eingeschlossen. Ein Marktforschungsunternehmen will herausgefunden haben, dass 82% von ihnen planen, einen Führerschein zu machen. So auch Nadja, die sich kürzlich in Riad auf einer Verkaufsschau für Luxuskarossen umschaute. Es ist so aufregend, was der König ankündigte. Deshalb dachte ich mir, dass ich mal vorbeikomme und nach meinem künftigen Auto schaue. So aufregend. Ich glaube, ich werde keine Schwierigkeiten haben, ein Auto für mich zu finden. Ich freue mich sehr über das Dekret und darauf, selbst zu fahren. Doch bereits jetzt hat die durchschnittliche saudische Familie aus der Mittelschicht 2 Autos. Mit dem einen fährt der Mann, mit dem anderen kutschiert ein angestellter Fahrer die weiblichen Familienmitglieder umher. Gut möglich, dass viele Familien schlicht ihren Fahrer entlassen und kein neues Auto kaufen. Der Fahrdienstanbieter Uber dürfte Umsatzeinbußen haben. Ubers arabischer Mitbewerber Karim sieht hingegen eine Chance und will 100.000 Fahrerinnen einstellen. Weil es vermutlich Frauen sein werden, die Frauen das Autofahren beibringen, wollen nun auch Fahrschulen aus Ägypten nach Saudi-Arabien expandieren. Doch wer weiß, wie Ägypter beiderlei Geschlechts fahren, hält das nicht für eine gute Idee.
In Saudi-Arabien könnten die Straßen bald voller werden, Carsten Kühntop berichtete. Die Überleitung von diesem Bericht zum nächsten könnte so einfach sein. Denn morgen, Freitag, der 13., ist der internationale Tag der Katastrophenvorbeugung. Aber das mache ich natürlich nicht. Abgesehen davon, dass es sich hierbei um einen reinen Zufall handelt. Also, Nach Angaben des weltgrößten Rückversicherers Munich Re sind im vergangenen Jahr weit weniger Menschen bei Naturkatastrophen gestorben als im langjährigen Durchschnitt. Die Schäden aber stiegen zugleich stark an, auf 175 Milliarden Dollar. Das ist der höchste Wert seit 2012. Unabhängig von diesen Zahlen verursachen Überschwemmungen, Wirbelstürme, Waldbrände oft großes Leid. Über 24 Millionen Menschen haben im vergangenen Jahr wegen Naturkatastrophen ihre Heimat verloren. Morgen soll vor allem die Vorsorge für den Katastrophenfall im Blickpunkt stehen. Anke Rasper sprach darüber mit Simone Sandholz, Geowissenschaftlerin von der UN-Universität in Bonn.
Frau Sandholz, wie gut ist denn Deutschland auf Naturkatastrophen vorbereitet?
Zum einen sind wir natürlich sehr gut vorbereitet, weil unsere Infrastrukturen beispielsweise sehr gut funktionieren, die Versorgungsunternehmen sehr, sehr selten ausfallen. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, dass wir dadurch vielleicht ein wenig in Sicherheit gewogen werden als Bürgerinnen und Bürger und uns deswegen selber persönlich vielleicht nicht mehr unbedingt so gut vorbereiten. Jetzt könnte man denken, dass Deutschland damit keine Probleme hat, dadurch, dass wir in den letzten Tagen immer nur über Hurricanes in anderen Ländern gehört haben, die zwar sehr dramatische Auswirkungen haben, aber in dem Fall so bei uns nicht passieren würden. Wenn man sich aber ein paar Jahre zurückerinnert, in 2005 gab es im Münsterland diesen dramatischen Schneesturm, der für mehrere Tage Hunderttausende von Leuten ohne Energieversorgung gelassen hat in ihren Häusern und die dadurch natürlich auch Probleme hatten mit einer Versorgung.
Das heißt, es ist gar nicht total unwahrscheinlich, es ist möglich, auch in Deutschland.
Es ist auch in Deutschland möglich, durch Stürme, wie wir in den letzten Tagen gehabt haben, wo viele Leute ohne Transportmöglichkeiten geblieben sind und deswegen tagelang auf Bahnstrecken hängen geblieben sind, dass wir dadurch Versorgungsengpässe bekämen.
Wie kritisch sieht das denn mit der Infrastruktur aus? In Puerto Rico zum Beispiel nach dem Riesensturm hatten wir gesehen, dass jetzt immer noch große Teile des Landes überhaupt keinen Strom haben. Wie würde denn Deutschland mit tagelangen Stromausfällen zurechtkommen?
Deutschland ist verhältnismäßig gut vorbereitet. Auf der anderen Seite würde natürlich ein mehrtägiger Stromausfall auch hier zu ziemlich dramatischen Konsequenzen führen können.
Zum Beispiel?
Beispielsweise würden Lebensmittelversorgungsunternehmen Probleme bekommen, dadurch, dass die Kühlung wegfallen würde. Das ist je nach Jahreszeit dann dramatisch oder vielleicht weniger dramatisch. Wenn es im Winter passieren würde, hätten wir natürlich zu Hause alle keine Heizung mehr, in den meisten Fällen zumindest. Und das kann, je nachdem wie lange es dauert, natürlich immer dramatischer werden.
Sie hatten gerade angesprochen, die Bundesregierung hat ja letztes Jahr nochmal darauf hingewiesen, dass doch bitte jeder zu Hause für 5 Tage Wasser, für 10 Tage Nahrungsmittel haben sollte. Weiß man denn nach Schätzungen ungefähr, wie viele Leute denn das tatsächlich haben? Wie viele Leute gut vorbereitet sind, eine Taschenlampe zu Hause haben, Kerzen und halt was zu essen?
Da gibt es tatsächlich nur Annahmen seitens der Regierung oder seitens der zuständigen Behörden. Erhoben worden ist das meines Wissens nach bisher noch nicht konkret. Das ist etwas, was wir im Moment in einem Forschungsprojekt versuchen bei uns an der Universität der Vereinten Nationen. Man kann davon ausgehen, dass ein großer Teil der Bevölkerung das nicht zu Hause haben wird, wenn man sich noch mal so ein bisschen daran erinnert, wie groß das Medienecho im letzten Jahr war, als dieses Konzept vorgestellt wurde und dass es in den meisten Fällen doch eher mit Hamsterkäufen und Witzen in Verbindung gebracht wurde. Wovon man ausgehen kann, ist, dass Leute, die schon mehr Erfahrungen haben mit solchen mehrtägigen Ausfällen, tendenziell besser vorbereitet sind. Das heißt, meine Oma zu Hause hat wahrscheinlich noch einen mehrtägigen Vorrat, hat Wasser und hat aber auch Konserven, vielleicht selbst eingeweckte Sachen im Keller stehen. Wohingegen ich, wenn ich abends nach Hause komme, in den Supermarkt gehe, einkaufe und mir überlege, was ich am nächsten Tag esse, insofern aber auch schlechter vorbereitet bin auf einen mehrtägigen Ausfall.
Sie haben gerade schon erzählt von einer Studie, an der Sie arbeiten, um bestimmte Daten zu erheben. Wie gut sind Leute vorbereitet? Was untersuchen Sie denn da genau?
Da untersuchen wir zum einen ganz konkret, wie viel an Vorbereitung der einzelne Bürger, der einzelne Haushalt hat. Ganz konkret, wie viel Wasser, wie viel Essen hat jemand zu Hause. Zum anderen aber auch, worüber man sich seine Informationen holt, über welche Medien. Ist das Radio? Sind es Podcasts? Ist es heutzutage eher, sind es dann die Social Media? Und auch die Frage, wen halte ich für verantwortlich? Das ist ein ganz großer, wichtiger Punkt in dem Zusammenhang.
Kann denn Deutschland etwas im Bereich Katastrophenvorsorge von anderen Ländern, vielleicht auch von Entwicklungsländern lernen?
In der Katastrophenvorsorge ist Deutschland außerordentlich gut aufgestellt. Wir haben Institutionen wie das THW, um das uns sicherlich ganz viele andere Länder beneiden würden. Auf der anderen Seite ist aber in solchen Ländern, wo vielleicht der öffentliche Katastrophenschutz nicht ganz so gut ist, die individuelle Vorbereitung besser und dass auch der nachbarschaftliche Zusammenhalt als einzige Möglichkeit, die ich in so einem Katastrophenfall noch habe, besser aufgestellt unter Umständen. Vielleicht ist das der Punkt, in dem wir uns ein bisschen umschauen sollten.
Seien wir also mal wieder nett zu unseren Nachbarn. Dieses Interview, das meine Kollegin Anke Rasper mit Simone Sandholz von der UN-Universität in Bonn geführt hat, beendet unseren Podcast für heute. Thomas Schmidt in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Am Freitag, dem 13., hören wir uns wieder.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.com/wirtschaft.